Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Berlin erlebt dieses Jahr einen Rekordsommer. Teils mit Temperaturen jenseits der 40-Grad-Marke, lasen wir im Berliner Tagesspiegel zum heißesten Thema der Woche. Nicht nur in Berlin. Früher war das Wetter kaum ein Thema in den Feuilletons. Nun ist es aber zu einem der interessantesten aufgestiegen. Schließlich hat die Hitze ja auch ihre kulturellen Aspekte. Wenn Eisdielen und Schwimmbäder ihren Reiz verlieren, bietet Kunst die ersehnte Erfrischung, rieten uns Antje Scherer und Amelie Bauer im Tagesspiegel. Museen und Galerien sind, angenehm gekühlt, perfekte Rückzugsorte für einen heißen Sommernachmittag. Es gibt aber noch einen ganz anderen gekühlten Ort, da kann vor der Kultur geschwommen werden. Die Berliner Volksbühne geht baden, hieß es in der Frankfurter Rundschau, zu einem Schwimmbecken, das vor dem Theatergebäude am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte seit Freitagmittag zum Planschen einlädt. Ein Wasserspielplatz mit blauer Plastikplane, Wassertiefe bescheidene 1,30 Meter, dämpfte die Süddeutsche Zeitung allzu tiefe Erwartungen. Der Eintritt ist zwar frei, aber so penibel geregelt wie die Terminvergabe bei Berliner Bürgerämtern. Besucher müssen sich Tage im Voraus für zweistündige Zeitslots einbuchen, schrieb Peter Laudenbach. Kühle Räume gehören mittlerweile zur kritischen Infrastruktur, stand in einem anderen Beitrag der Süddeutschen. Besonders gefährdet sind sehr junge Menschen, sehr alte Menschen und kranke Menschen, warnte Gerhard Matzig vor den nicht so lustigen Folgen unserer globalen Klimakrise. In Deutschland sind Millionen Menschen und weltweit Milliarden Menschen in schlecht isolierten Gebäuden und überhitzten Stadtquartieren der zunehmenden Hitze nahezu schutzlos ausgeliefert. Und das wird immer schlimmer. Der weltweite Kältebedarf wird sich jüngsten Studien zufolge bis 2050 verfünffachen. Für Gerhard Matzig heißt das, zugespitzt gesagt, die Industrialisierung beruhte auf Kohle, die Digitalisierung auf Strom und das KI-Zeitalter auf Kühlung. Und da sind wir dann schon beim nächsten Dauerthema der Feuilletons in diesen Zeiten. In Sekundenbruchteilen liefert die KI zu jedem Thema einen fertigen Text, lasen wir in der Wochenzeitung Die Zeit zu dem, was wir ja alle kennen, wenn wir eine Frage an die künstliche Intelligenz im Internet stellen und die Antwort schneller bekommen, als wir eine Frage überhaupt formulieren können. Die größte Verheißung der KI ist also die Geschwindigkeit, mit der sie aus unzähligen Daten ein zählbares Ergebnis erstellt, meinte Florian Illies und beschrieb menschlich einfühlsam, wie es sich für einen humanen Autor wie ihn so anfühlt, wenn er um Worte ringt. Jedes Schreiben beginnt mit dem bangen Blick auf ein leeres Blatt. Früher an der Schreibmaschine, in der ein weißes Papier klemmte, das sich oben wie eine Locke leicht nach hinten bog. Heute am Laptop, in dem das geöffnete neue Dokument ungeduldig leuchtend auf seine Befüllung wartet. Dem stimmte der Literaturwissenschaftler und Übersetzer Wolfgang Matz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ganz entschieden zu. Ja, hier ist er, der Erfahrungs-, Reflexions- und Echoraum, der mal langsame, mal schnelle Schreibvorgang, durch den das Geschriebene auf dem flachen Blatt Papier oder dem Flachbildschirm erst zu dem wird, was die Lektüre lohnt, zu Literatur, so der langjährige Lektor für Literatur im Hansa Verlag. Was der KI fehlt, ihr fehlt das Zweifeln, ihr fehlt das Zögern, ihr fehlt das Scheitern, ihr fehlt die Erfahrung, stauchte Florian Illies in der Zeit die künstliche Intelligenz zusammen. Ihr fehlt also, dass ihre Texte durch einen Körper gegangen sind, durch eine Seele, nicht nur durch eine Datenleitung. Ist es nicht tröstlich, dass genau dies den Maschinen immer fehlen wird? Wir sollten anfangen, sie dafür zu bemitleiden. Und wir sind sicher, dass es immer Menschen geben wird, die Texte lesen und hören wollen, die von anderen Menschen verfasst wurden. Gerade in einer Welt, in der künstliche Intelligenz Texte in Sekunden übersetzt und in der die geopolitischen Spannungen so groß sind, bleiben Kunst und Kultur etwas, das Menschen miteinander verbindet. Das meinte im Interview mit der Frankfurter Rundschau eine Frau, die mit Kunst und Kultur Menschen weltweit miteinander verbindet. Wer in einem großartigen Konzert sitzt, hat vermutlich schon einmal erlebt, wie aus vielen einzelnen Menschen für einen Moment eine Gemeinschaft wird. Solche Momente brauchen wir gegenwärtig ziemlich dringend, sagte die Präsidentin des Goethe-Instituts, Gesche Joost. Das sind großartige Momente. Darin liegt eine große Zukunft. Kunst und Kultur zeigen zugleich die Vielfalt des Menschlichen. Und dafür ist das Goethe-Institut nun seit einem Dreivierteljahrhundert da, in 100 Ländern und somit als Teil der deutschen Außenpolitik, so Gesche Joost. Was wir ermöglichen, ist ein freier Kunst- und Kulturaustausch. Und deshalb ist die Präsidentin optimistisch, dass es das Goethe-Institut auch in 75 Jahren noch geben wird und dann also am 9. August 2101 seinen 150. Geburtstag feiern kann. Ich glaube zutiefst an das demokratische Modell und an den Wert von Sprache, Kultur, Information und Bildung. Das Goethe-Institut verkörpert diese Werte. Und da kann eine KI nur staunen, wenn sie das denn kann.